Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu 30 Minuten Auszeit, schönen Gedanken und interessanten Fakten über Ihren zukünftigen Lieblingsort. Ja genau, das und nicht weniger erwartet Sie hier in diesem Studiosus Podcast. Und ganz wichtig, wir machen Sie hier mit den Menschen bekannt, die sich vielleicht schon im nächsten Urlaub für Sie ins Zeug legen werden. Das sind Menschen mit dieser einen Verbindung zu Reise, Ort, Region oder der Metropole, die Sie vielleicht immer schon mal kennen wollten. Ich bin René Hausmann, Journalist und Moderator, und ich lade Sie heute ein, mit uns die Stadt der Liebe und des Lichts kennenzulernen. Es ist Paris. Und bevor wir alle Herzchen in den Augen haben und vielleicht den nächsten Hochzeitstag genau dorthin planen, möchte ich Ihnen unsere Paris-Expertin vorstellen. Das ist Katja Jeckel. Katja, schön, dass du da bist. Freue mich sehr, dass du Zeit hast. Wir zwei hatten das Vergnügen noch nicht, unsere Hörer auch nicht. Also erzähl uns bitte kurz etwas über dich. Woher kommst du und was hast du vor Studiosus gemacht?
Ich bin Heidelbergerin,
ja,
und bin aber da schon recht früh weg. Und Heidelberg liegt ja gar nicht so weit weg von Frankreich. Mhm. Und tatsächlich habe ich schon ein halbes Jahrhundert andauernde Beziehung zu Paris.
Ja.
1974, da war ich noch ein Kleinkind, haben meine Eltern eine Städtepartnerschaft begründet zwischen einem Ort in der Nähe von Heidelberg und einem Ort in der Nähe von Paris.
Ja.
Und das war so Liebe auf den ersten Blick. Da war ich 6 und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Ja, ich bin Romanistin, Germanistin, Komparatistin, also reine Literaturwissenschaftlerin.
Ja.
Habe auch eine Weile in Frankreich studiert und in meinem Zweitstudium deutsch-französische Beziehungen tatsächlich auch ein Jahr in Paris gewohnt.
Schön.
Und dort gearbeitet,
ja,
im französischen Außenministerium, das mir nochmal ganz andere Einblicke gab, mhm, in die Stadt. Für Studiosus arbeite ich seit 1992.
Also auch richtig lange dabei, wow.
Ja.
In Paris gelebt, dort gearbeitet, also mehr Experte kann man sich gar nicht wünschen. So Katja, wir zwei düsen jetzt mal ab nach Paris. Was sollte man denn wissen zu der Region, zur Fläche und vielleicht auch zu den Flüssen?
Ich denke, das Beeindruckendste ist erstmal, dass Paris doch eine sehr kompakte Stadt ist.
Mhm.
Es ist 9-mal kleiner von der Fläche als Berlin. Das bedeutet, ich kann wunderbar promenieren, flanieren, und das ist auch etwas sehr Pariserisches, was man sofort tun sollte. Also nicht gleich ab in den Untergrund, in die Metro, so toll die auch ist, in der man sich auch nicht verirren kann. Aber promenieren, flanieren, die Augen aufmachen.
Ja.
Und mitten durch Paris fließt die Seine, und einfach so an der Seine entlang flanieren, das ist schon mal der richtige Einstieg.
Nun ist ja die Geschichte der Stadt eine mit vielen Umbrüchen und vielen Epochen. Hier wurde Weltpolitik gemacht, im Grunde ja bis heute. Aber als kleine keltische Siedlung wurde der Grundstein gelegt für alles, was danach kam. Lass es uns nur anreißen, sonst haben wir hier keine Zeit mehr, über das Paris von heute zu schwärmen. Bisschen was über die Geschichte. Ein kleiner Exkurs mit dir, Katja.
Ja, tatsächlich haben wir mehr von den Kelten übernommen, als wir denken heute. Zum Beispiel den Namen. Denn das war der Stamm der Parisii, die, mhm, da siedelten. Das waren Kelten. Die Römer, wissen wir ja alle aus Asterix und Obelix, nannten die Stadt ja Lutetia. Also eine keltische Gründung. Und dann kamen die Römer. Und da, wo heute Notre Dame de Paris ist, also die große, wichtige Kathedrale, über die wir ja bestimmt noch sprechen werden, da hatten schon die Römer ihren alten Tempel. Das ist also seit über 2000 Jahren eine Kultstätte. Und das ist auch der Mittelpunkt von Paris,
mhm,
auf der Seine-Insel gegründet.
Katja, und dann natürlich bei meinem Namen René Hausmann müssen wir natürlich noch über die Architektur der Stadt reden, denn kein geringerer als Monsieur Hausmann ist dafür verantwortlich.
Genau so ist es. Der Hausmann, lieber René, tut mir leid, war ein ziemlicher Langweiler, ein echter Bürokrat, kein Künstler. Und das ist vielleicht das Überraschende dabei. So wie wir heute Paris sehen, sehen wir wirklich das Ergebnis eines Usurpators, eines Kaisers Napoleons III. Und seines Stadtpräfekten, jenes Barons Hausmann, der aus Bordeaux kam, das eben schon länger große Achsen hatte, große breite Boulevards. Und das wurde jetzt in Paris umgesetzt. Das bedeutete, dass bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts Paris komplett mittelalterlich geprägt war. und sehr, sehr, sehr old-fashioned war. Ja. Es war eine alte, dreckige, krumme, eckige Stadt, unattraktiv und sie stank. Sie stank überall. Also es hatte einmal hygienische Gründe natürlich. Es hatte auch durchaus militärische Gründe, denn die Pariser sollten gar nicht mehr die Gelegenheit haben, Barrikaden zu errichten. Und auf großen Sichtachsen, breiten Boulevards, die jetzt als riesige Schneisen durch die gesamte Stadt gezogen wurden, war das auch tatsächlich sehr schwierig geworden oder unmöglich. Aber erstmal war in Paris natürlich eine riesige Baustelle. Und was wir heute sehen, ist also das Ergebnis einer einzigartigen Verschönerungsaktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da fällt mir ein Gedicht von Charles Baudelaire ein. Das heißt Le Cygne, der Schwan. Und das beginnt mit einem Ausruf, Hélas, le vieux Paris n'est plus. Herrgott, das alte Paris ist nicht mehr. Und der weiße Schwan inmitten von Baustellen und drumherum ist alles dreckig. Ja, das ist für mich so ein Bild dieses neuen, schönen Paris, das da entstehen wird.
Die Bevölkerung hat sich seit dem 20. Jahrhundert stark verändert. In den 60ern gab es so kleine Fluktuationen, da ging es so ein bisschen zurück. Aber heute wächst die Stadt weiter. Ist das richtig, Katja?
Ja und nein. Also okay. Paris hat Intramuros. Ja, wir reden von den Grenzen, die wir seit 1860 haben. Mhm. Etwa plus minus 2 Millionen, kannst du sagen. Das ist ja nicht so viel eigentlich. Aber wir haben auch schon gesagt, dass Paris sehr viel kleiner ist als Berlin von der Fläche. Das Gros der Bevölkerung ist im Raum Groß-Paris. Das heißt dann eben auch so Groß-Paris. Da sind dann nochmal 12 Millionen. Tendenz zunehmend. Wobei natürlich auch mit Corona sich da einiges verschoben hat. Aber Paris ist eine Stadt, die sich natürlich immer wieder verändern wird. Und das ist ein Kommen und ein Gehen.
Für all diese Menschen muss natürlich auch die Infrastruktur funktionieren und passen.
Du hast vollkommen recht. Also zunächst einmal gibt es keinen Ort in Paris, der weiter entfernt wäre als 300 Meter von einer U-Bahn-Station.
Super.
Das ist schon mal fantastisch. Ja, ja. Was in den letzten 10 Jahren passiert, es ist eine kleine Revolution. Paris ist eine Fahrradstadt geworden. Das konnte ich mir vor 50 Jahren, als ich da als Kleinkind stand, nicht vorstellen. Das war quasi lebensgefährlich, damals als Fahrradfahrer unterwegs zu sein. Natürlich war das auch faszinierend zu beobachten, aber heute ist Paris da weit voraus gegenüber anderen deutschen Städten, vor allen Dingen gegenüber Berlin. Also hier ist noch viel Nachholbedarf, würde ich sagen, in Berlin in dieser Hinsicht. Und auch die Tram, also die Straßenbahn gibt es mittlerweile, nämlich als Verbindung um Paris herum auf diesem Boulevard Peripherique entlang. Und so wird eben auch immer mehr getan, um diese vielen, vielen Millionen Menschen, die ja täglich in die Stadt kommen, davon zu überzeugen, diese zu nutzen. Und immer mehr eben auch Fahrrad.
Katja, ich habe mir für unseren Podcast so ein paar Stationen rausgesucht, denn natürlich schaffen wir es nicht, in einer halben Stunde über all das zu sprechen, was diese Stadt so einzigartig macht. Ich hoffe, das stimmt mir da so ein bisschen zu. Ich pick jetzt mal einen heraus, also ergänzen können wir ja immer noch, ja. Paris, klar, da muss man eigentlich mit dem Eiffelturm beginnen, das weltbekannte Wahrzeichen der Stadt, 1889 erbaut. Früher war dieser Eiffelturm unter Intellektuellen gar nicht so gemocht, die fanden ihn richtig doof, die wollten ihn gar nicht haben, ist das richtig?
Völlig richtig, also der Eiffelturm wurde zum 100-jährigen Jubiläum der großen Revolution gebaut und er wurde für eine Weltausstellung gebaut, das muss man sich so vorstellen, im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte, gab es ständig Weltausstellungen mal abwechselnd in London und Paris meistens. Und den beiden Städten ging es darum, ihr Kolonialreich, ihr Weltreich zu zeigen, der erstaunten Welt. Und für 1889 ließen sich die Pariser dann eben diesen großartigen, damals ja höchsten Turm der Welt einfallen. Aber der sollte ephemere Architektur sein. Das heißt, er war eigentlich, ja, sollte der wieder abgerissen werden. Und es gab auch, wie du richtig sagst, ganz viel Protest. Für jeden Meter fand man eine große Persönlichkeit, die dagegen wetterte eine Petition unterschrieb. Zum Beispiel Alexandre Dumas, der fand ihn ganz scheußlich.
Okay.
Und den Eiffelturm gerettet hat dann eigentlich die Technik. Ja, dann kamen später die Funker dorthin, das Radio, ja, für dich besonders interessant, war dort oben. Und natürlich ist der Eiffelturm auch ein Beispiel für Modernität damals. Er ist aus Eisen und das ist das moderne Material. Das kam meistens aus Lothringen damals. Mhm. Ja, und Paris sollte modern sein.
Katja, du als Expertin, jetzt schwärm uns mal was vor. Was ist das Besondere am Eiffelturm zum Abend? Was erlebe ich da, wenn ich mir den anschaue?
Ja, du hast ja vorhin schon anmoderiert, die Stadt der Lichter. Und tagsüber ist er grau, ein Eisenkonstrukt. Und vielleicht auch ein bisschen massiv, wenn man so drunter steht. Aber abends ist er sowas von schön filigran und kupferfarben. Und dann, weißt du was, er blinkt. Er blinkt und macht so richtig schöne Show. Und das kann man genießen, indem man da ganz nah rangeht. Aber ja, ich würde fast noch ein bisschen weiter weggehen. Zum Beispiel an der Seine, vielleicht sogar bei einer Lichterfahrt.
Ja.
Das ist kein Geheimtipp, alles andere. Aber ich habe schon so oft so eine Lichterfahrt gemacht und ich würde es jedem raten. Das ist einfach traumhaft schön.
Oh Mann, jetzt haben wir so über den Eiffelturm geschwärmt. Schnell zu Notre Dame, meine Liebe, auf der kleinen Insel der Seine. Du hast es gerade gesagt, das ist die Geburtsstätte der Stadt Notre Dame. Ein extrem wichtiges Bauwerk für Paris. Vor Jahren noch dem Feuer zum Opfer gefallen und dann ja auferstanden in einer utopisch kurzen Zeit.
Ja, darf ich den Satz dazu zitieren?
Bitte.
Also am 15. April 2019 brannte die Kathedrale. Der Dachstuhl, man wusste noch gar nicht genau was. Der Spitzturm, La Flèche, stürzte ein. Die Welt hielt den Atem an und am nächsten Tag stellt sich Emmanuel Macron, ohne mit irgendeinem vorher gesprochen zu haben, hin und sagt folgenden Satz: Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici 5 années. Wir werden die Kathedrale noch schöner aufbauen und ich möchte, dass das in 5 Jahren erledigt ist.
Das ist unglaublich.
Sowas kann nur ein König oder ein französischer Präsident von sich geben. Das Erstaunliche ist, er war nicht beraten worden, er hat auch keinen gefragt und er hatte recht. Und wie schafft man das? Ja?
Tatsächlich geschafft. Sämtliche Bauarbeiter haben mit den alten Techniken dieses wunderschöne Bauwerk wieder hergerichtet. Es ist unfassbar, wenn man sich überlegt, dass die Kathedrale 1163 gebaut und erst 1345 fertiggestellt wurde. Also 180 Jahre Bauzeit und dann ziehen die in 5 Jahren einfach mal so einen Dachstuhl hoch. Das ist doch unglaublich.
Ja, und es wurde kein bisschen Metall darin eingebaut, sondern sie haben tatsächlich, wie du sagst, die mittelalterlichen Methoden angewandt. Und um das Ganze zu koordinieren, das ist ja eine unglaubliche logistische Meisterleistung. Also allein in Paris waren 500 Personen ständig an der Baustelle. Nochmal in ganz Frankreich weitere 1000, plus natürlich die Wissenschaftler in der halben Welt verstreut. Es ist aber im Wesentlichen ein französisches Restaurationsprojekt. Ja, Köln hat 2 Fenster restauriert, aber wir reden von einem wirklich gesamtfranzösischen Projekt. Und das hat auch etwas bewegt in Frankreich. Also das Handwerk war immer hochgeschätzt in Frankreich. Und die Expertise ist da. Ja, Fenster aus Chartres, da gibt's viele Ateliers, die sowas noch können. Und alle Gewerke haben miteinander sehr gut zusammengearbeitet. Das ist ein nationales Projekt geworden und gewesen. Und ich kann das vielleicht vergleichen mit Sacré-Cœur, ja, auch in Paris. Da ist diese Kirche Zuckerbäcker-Stil und hat jetzt kunsthistorisch gibt nicht so viel her. Ist aber auch ein nationales Projekt gewesen nach dem verlorenen Krieg gegen Deutschland. War das sozusagen die Sühnekirche Frankreichs. Und ich glaube, dass dieses gemeinsame, dieses nationale gemeinsame Werk zu spenden, etwas zu tun, wenn man es kann, handwerklich, oder eben vor allen Dingen auch zu spenden, etwas sehr Französisches auch ist.
Und da gibt's ja natürlich noch diese wundervolle, bittersüße Verbindung zu Victor Hugo. Sein Glöckner von Notre Dame soll ja dafür verantwortlich gewesen sein, dass man die Kathedrale im 19. Jahrhundert restauriert hat, weil darin ja auch auf diese Missstände der Kathedrale aufmerksam gemacht wurde.
Ja, ganz genau. Also vielleicht ist sogar Victor Hugo derjenige gewesen, der dieses Interesse am Mittelalter richtig wiederbelebt hat. Und Viollet-le-Duc, der Architekt des 19. Jahrhunderts, hat sich dann dran gemacht, diese Kathedrale zu restaurieren.
Und jetzt hat er noch ein wuchtiger Name in unserer kleinen Schau der Sehenswürdigkeiten, der Louvre. Früher königlicher Palast, heute das größte Museum der Welt, einer deiner absoluten Lieblingsorte. Was war dein längster Aufenthalt dort? Ungefähr Pi mal Daumen?
Also tatsächlich habe ich in dem einen Jahr, das ich in Paris in meinem Zweitstudium dann auch verbracht habe, einmal die Woche immer 4 Stunden im Louvre verbracht. Und eigentlich zunächst mal ziemlich planlos, indem ich dort spazieren ging. Flanieren im Louvre. Hat übrigens auch eine gewisse Tradition. Im 19. Jahrhundert gab es sogar Abendführungen oder Spaziergänger im Louvre. Es gibt ja auch die Kopisten.
Ja.
Das ist auch interessant zu beobachten, wenn du verfolgen kannst über Monate, welche Kopisten welches Werk kopieren für irgendeinen Auftraggeber in der Welt und wie dieses Werk dann voranschreitet. Das ist unglaublich faszinierend. Aber wie du sagst, ja, es ist das größte Museum der Welt. 17 Kilometer Gänge.
Wahnsinn. Was macht den Louvre so besonders, außer der Mona Lisa, die natürlich von mehreren Menschen dort jährlich besucht wird?
Ja, weißt du, warum die so bekannt ist? Wegen eines Diebstahls.
Ach,
also,
erzähl mir die Geschichte.
Ist tatsächlich Anfang des 20. Jahrhunderts, an einem Tag, als der Louvre geschlossen war, wurde festgestellt, hey, die hängt da nicht mehr. Und dann hat man überlegt, was könnte passiert sein, ja? Und hast du sie gesehen? Tu l'as vu? Das ging durch ganz Frankreich. Und durch dieses hast du sie gesehen, wurde sie überall wiedergegeben in den Zeitungen. Und alle erfuhren plötzlich von der Mona Lisa. Das machte sie so bekannt.
Interessant.
Tatsächlich war es ein Wächter im Louvre, ein Italiener, der sie mitgenommen hatte. Also quasi vom Rahmen abgenommen, zusammengerollt, die Leinwand rausgetragen. Und nach Italien brachte, aus, wie er sagte, patriotischen Gründen. Er wusste nicht, dass Leonardo da Vinci das Werk tatsächlich dem französischen König geschenkt hat. Das ist eine andere Geschichte. Das ist wirklich keine Beutekunst. Die gibt's auch gleich gegenüber. Das größte Bild im Louvre ist Veroneses Hochzeit von Kanaan. Das ist wirklich Beutekunst von Napoleon. Das muss man sich so vorstellen. Anfang des 19. Jahrhunderts war quasi alles aus Europa, was so Rang und Namen hatte, ja, Laokoon, die ganzen vatikanischen Museen. Das war eigentlich im Louvre. Man brauchte nur in den Louvre zu gehen, hatte alles gesehen. Und als dann die große Armee nicht mehr siegreich war, tja, da musste der Direktor des Louvre, der damalige Monsieur Vivant Denon, zurückgeben. Also tausende von Werken, die dann wieder zurücktransportiert wurden. Nur bei diesem einen Veronese hat er sich geweigert und gekämpft und hat Poussins angeboten und hat das auch erreicht. Also das ist das letzte Beutestück von Napoleon, das noch drin ist. Das sind so die kleinen Geschichten,
ja,
die den Louvre interessant machen. Es ist aber auch die Architektur. Ja, wenn du zum Beispiel in der Abteilung des Alten Orients bist und plötzlich im Palast von Khor Sabat aus der assyrischen Zeit und du bist wirklich in so einem Wüstenpalast drin. Das ist faszinierend.
Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, Katja. Du merkst es vielleicht, dass wir hier nicht alles aufzählen können, was Paris, die Stadt, so einzigartig macht. Aber wir müssen es mal versuchen. Also nenn mir doch bitte vielleicht kurz in einer Art Speeddating noch weitere Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben sollte. Also drei würden mir reichen und vielleicht noch einen Halbsatz dazu, da bin ich zufrieden.
Also es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten, aber etwas, was Paris unbedingt ausmacht, sind die Boulevards. Die Boulevards, nicht alle aus dem 19. Jahrhundert, also nicht nur deiner, der Boulevard Haus, sondern die sind ja schon im 17. Jahrhundert angelegt worden unter Ludwig dem 14., denn der wollte der Welt beweisen, dass es eine freie Stadt. Nun hat er auch gut die Grenzen gesichert und er konnte Boulevards errichten. Der Name kommt übrigens vom Bollwerk.
Ah ja.
Also das waren früher die Festungsgräben und jetzt waren das Straßen zum Flanieren. Und das ist etwas sehr Pariserisches. Dann gibt es unzählige wunderschöne Museen. Ich persönlich liebe das Museum Rodin,
ja,
also Skulpturen. Ich liebe den Jardin du Luxembourg. Ich liebe den Parc Monceau.
Also da reden wir gleich noch drüber.
Da reden wir noch, ja, über die Parks.
Sacré-Cœur vielleicht. Hast du vorhin schon mal angerissen? Bist du jetzt nicht so Fan? Ist dir zu jung, das Haus?
Nein, das will ich gar nicht sagen. Ich würde Sacré-Cœur immer nur in Verbindung mit dem Montmartre. Und
okay,
auch da wieder einen schönen Spaziergang.
Tolles Viertel.
Tolles Viertel. Also früh hingehen und dann so sehen, wie das Viertel aufwacht. Zum Beispiel an einem Sonntag, wenn auch die Pariser dort promenieren und flanieren.
Der Triumphbogen, auch deins, auch da bist du großer Fan. Man kann da draufgehen, ich habe selber noch nicht probiert, aber das ist bis heute möglich, ja?
Auf alle Fälle, ja. Also bitte nicht über die Straße laufen.
Also Kreisverkehr.
Genau, es gibt auch keine einzige Ampel dort, sondern man muss den unterirdischen Gang nehmen und dann kann man dort hinauf. Man hat dann vor allen Dingen einen fantastischen Blick auf die Königsachse.
Ach.
Und diese Königsachse ist die Ost-West-Achse. Ne? Die französischen Könige wurden in Reims gekrönt und dann sind sie von Osten in die Stadt hineingekommen und die ist von Osten, also von der Rue Saint-Antoine aus, wurde die Straße angelegt und an diese Achse haben alle Könige Und jetzt mache ich mal einen Sprung bis hin zum Sozialisten François Mitterrand, angeknüpft und diese Achse verlängert. Ja, es gibt da drei Triumphbögen. Mhm. Es gibt den ganz alten, den der Napoleon noch erlebt hat, von 1806 vom Louvre stehen. Dann gibt es den deutlich bekannteren, den Arc de Triomphe. Den hat der Napoleon zwar konzipiert, aber nur noch seine Leiche ist hindurchgeführt worden Richtung Invalidendom. Und dann gibt es ja den dritten, Vorsicht, die Arche de la Défense. Ist auch ein moderner Triumphbogen zum 200. Jubiläum der Revolution, der großen Revolution 1989 eingeweiht. Und die stehen alle auf dieser Königsachse. Wenn man da oben auf dem Arc de Triomphe steht, dann hat man eben diese Achse ganz toll im Blick. Und den Platz drumherum mit seinen 12 wunderschönen Alleen, das ist Eleganz pur.
Wie schwer ist es für dich eigentlich als Reiseleiterin, all diese wunderschönen Sehenswürdigkeiten mit so viel Geschichte unter einen Hut zu bekommen? Also ich kann mir vorstellen, der Anspruch deiner Gäste ist wahrscheinlich gerade bei Paris auch riesig. Wie wirst du dem gerecht?
Ja, ich verstehe mich als Geschichtenerzählerin. Storytelling ist, denke ich, das Stichwort. Und es geht gar nicht um Aufzählen und Größe, Höhe und sowas, hat mich noch nie interessiert, sondern um die Verbindungen zu schaffen und die Entwicklung einer Stadt. Und das kann man doch in Paris sehr schön, weil man ja doch sehr viel geht auch in Paris. Klar, nehmen wir auch die Metro, das gehört auch dazu. Auch das ist natürlich ein Erlebnis. Und ich habe so ein schönes Gerät, das nennt sich Audioset. Ja. Und da hören mich meine Gäste immer. Und mir geht es darum, die Verbindungen herzustellen. Ja. Und das ist vielleicht auch das, was so eine Reiseleitung ausmacht, was auch nicht im Reiseführer steht. Ich weiß das ja, weil ich selber Reiseführer schreibe, aber die Verbindungen herzustellen, das kann man wirklich nur vor Ort.
Katja, jetzt lass uns mal durch das lebendige, moderne und verliebte Paris schlendern. Vielleicht mit Bars und stylischen Boutiquen am Canal Saint-Martin. Mhm. Das ist ein Highlight, oder?
Unbedingt. Also da starten wir doch gleich an der Bastille, würde ich sagen. Ich nehme dich da mit. Wir trinken erstmal einen schönen Kaffee. Kaffee ist immer ein Espresso, Vorsicht.
Der kann auch 10 Euro kosten, habe ich gehört.
Nein. Wir gehen direkt an den Tresen. Und da kostet der vielleicht 1,20 Euro
am Tresen. Okay, das ist ein Schnäppchen.
Genau, so. Und dann gehen wir eben nicht auf den Boulevard. Nein, diesmal gehen wir, wenn wir es ganz romantisch machen wollen, dann nehmen wir ein Stück weit vielleicht sogar ein Boot, was unterirdisch auf diesem Kanal fährt. Und dann kommen wir an das Ufer und da gibt es Boutiquen, da gibt es viele junge Menschen, da gibt es Leute, die sich einfach am Ufer gut gehen lassen und ja, Leute gucken. Das ist überhaupt das Spannendste in Paris.
Das geht auch im Trendviertel Le Marais. Mhm. Kunst und Mode, junge Menschen, die sich dort präsentieren mit dem, was sie können und was sie haben. Was kannst du hier empfehlen?
Also tatsächlich ist das Marais eins der ältesten Viertel von Paris. Es ist entstanden im 16. Jahrhundert schon und war so das erste Adelsviertel. Marais bedeutet Sumpf und die Gegend wurde trockengelegt. Einer der schönsten Plätze von Paris ist dort die Place des Vosges, hieß früher Place Royale, königlicher Platz. Und weil die Vogesen zur napoleonischen Zeit als erstes ihre Steuern bezahlt haben, wurde der schöne königliche Platz nun nach den Vogesen benannt. Und rund um diesen Platz, da starten wir wieder mit unserem Café, fern vielleicht bis in den Straßenmusikern in den Arkaden zu, denn da ist eine tolle Akustik. Gucken ein bisschen Leute und dann geht's los. Ist eigentlich egal, in welche Richtung wir gehen. Es ist sehr, sehr schön, auch gerade am Wochenende. Lebensqualität in Paris, auch sonntags sind da die Geschäfte offen.
Traumhaft. Ja. Lass uns bei den schönen Sachen bleiben. Der Sommer in Paris, der ist besonders traumhaft. Hier kann man an der Seine sogar Strandfeeling genießen und das finde ich wirklich großartig. Bikini also einpacken oder ist man da eher verhüllt im Liegestuhl unterwegs?
Unbedingt. Paris Plage heißt das Konzept. Man dachte ja, man könnte dann auch in der Seine schwimmen. Soweit sind wir noch nicht. Das ist ja auch stark diskutiert worden.
Zu Olympia.
Genau, 2024, während der Olympischen Spiele, dann doch nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Das dauert noch ein bisschen, das wird kommen. Aber Paris Plage, die Uferstraßen sind mit Sand gefüllt und es gibt auch Duschen, wo man sich abkühlen kann. Und das ist ganz zauberhaft.
Klingt wirklich toll. Wir bleiben in der Natur. Katja, Paris hat traumhafte Parks. Du hast es vorhin schon angesprochen. Grünanlagen, wirklich toll. Aber da wird nichts dem Zufall überlassen. Also, dass man da alles wachsen lässt, weil es so schön wild ist und die Leute das vielleicht toll finden. So ist es nicht. Da wird alles exakt gepflanzt und geschnitten, richtig?
Es sind eben französische Gärten. Ja, und zwar in allen innerstädtischen sind das französische Gärten, mit der Ausnahme von den Buttes Chaumont. Da haben wir eher einen englischen Landschaftsgarten. Aber du hast recht. Die Bäume sind in Reih und Glied, ob es die Tuilerien sind mittendrin. Das ist jetzt mal wirklich ein Traum, auch der Jardin du Palais Royal oder eben der Jardin du Luxembourg. Ein ganz großer Park, ein Park für alle, für die ganze Familie. Die gute Stube der Universität, die um die Ecke liegt. Ja, ich habe da auch schon Professoren gesehen, die ihren Unterricht verlegt haben auf die grüne Wiese.
Ach, toll. Schön.
Man kann dort also sitzen und lesen. Man kann auch dort wieder wunderbar Menschen beobachten. Man kann joggen. Es gibt Karussells, das berühmte, von Rilke schon besungene Karussell. Und dann und wann ein weißer Elefant. Merkst du, wie sich das Karussell dreht?
Ja.
Es gibt das Kasperle-Theater Guignol mittendrin. Man kann Schach spielen, man kann Boule spielen.
Ja, Basketball übrigens auch. Habe ich letztes Jahr gemacht mit meinem Sohn.
Das ist toll, ja.
Wirklich ein traumhafter, wunderschöner Park, der für alle Menschen alles bietet. Wo wir gerade beim Schlendern sind, die Märkte in Paris sind auch was ganz Besonderes. Du schwärmst da von den Marktstraßen, die wirklich einzigartig sind.
Ja, auch Thema Lebensqualität in Paris. Die Marktstraßen gibt es nämlich in jedem Viertel. Die sind aber nicht immer so leicht zu finden.
Ja.
Ich rede jetzt mal von der Rue Mouffetard im 5. oder die Rue Poncelet fällt mir ein im 17. Oder auch die Rue Montorgueil, die schon Claude Monet im Bild eingefangen hat. Das sind Straßen, wo man ja keine richtigen Marktstraßen, so in unserem Sinne, sondern man geht dorthin, trinkt mal erstmal wieder einen Kaffee, hält sein Schwätzchen mit den Nachbarn, mit den Freunden. Man trifft sich da auch und dann gibt es eben den Käsehändler. Aber nicht nur einen, es gibt zwei, drei. Also man geht zum Käsehändler des Vertrauens. Dann gibt es den Traiteur, das ist auch etwas sehr Französisches. Traiteur ist jemand, der schon fertige Speisen, aber bitte nicht an Fastfood denken, verkauft. Also feine, zubereitete Speisen, die ich mitnehmen kann. Dann gibt es natürlich Bäcker, es gibt Obsthändler, es gibt Gemüsehändler und da gehen einem die Augen über, wie alles so schön auch arrangiert ist.
Ja, dafür haben die Franzosen wirklich ein Händchen. Es ist unfassbar schön. Also man möchte gar nicht reinbeißen, weil es so schön hergerichtet ist teilweise. Sie kennt Wörtchen und überhaupt das Essen.
Essen ist Kunst.
Ja, wir auch bleiben Essen dabei. Ist Kunst, Coq au vin oder Crêpe, das finde ich zum Beispiel super. Erstens, weil es so vielfältig sein kann. Zweitens, weil man danach nicht pappesatt ist. Also ich jedenfalls nicht, sondern man kann sich dann noch bewegen. Was geht denn bei deinen Gästen besonders gut in Sachen Wein und Küche zum Abend? Was empfiehlst du?
Also ich empfehle unbedingt das Restaurant Vagenand auf dem Boulevard Saint-Germain-des-Prés. Das ist ein Jugendstil-Restaurant, also da gehen einem schon die Augen über. Und wer mag, bestellt sich da natürlich einen Meeresfrüchteteller, so auf 3-4 Etagen. Das ist wunderschön. Was fürs Auge, fantastischer Service, tolle Qualität, super Produkte und absolut bezahlbar. Das ist mein Tipp zum Essen gehen. Da gibt's aber nicht nur Fisch und Meeresfrüchte, da kriegst du auch im Winter eine ordentliche Pariser Zwiebelsuppe. Und wenn es einem so richtig kalt ist, ist das etwas, was das Herz auch wärmt.
Toll. Ich stelle mir gerade die Gesichter deiner Gäste vor. Was kannst du aus ihnen lesen? Wann hast du das Gefühl, dass sie in der Zeit mit dir, in der sie unterwegs waren, intensiver leben konnten?
Eigentlich habe ich das Gefühl ständig. Ja, ich gebe jetzt mal ein bisschen an, aber
Schön. Doch,
ich kann sie gut mitnehmen. Ich kann sie wirklich gut mitnehmen. Ich zaubere natürlich auch so ein bisschen Überraschungsmomente aus meiner Tasche. Ja, wenn wir dann abends einfach vielleicht mal nur so an den Arc de Triomphe, diesmal illuminiert, treten und ich aus der großen Handtasche eine Flasche Champagner zaubere und kleine Becher dabei habe und sage, es ist so schön hier, diesen Moment. Ich möchte jetzt gar keine Worte mehr verlieren, sondern wir trinken jetzt mal auf die Schönheit von Paris. das funktioniert wunderbar. Oder man geht auch mal abseits der Wege, ja, zum Beispiel auf einen Friedhof von Paris. Da geht es einem ja auch über, wie viele Menschen sind dort gewesen, ja, und wie viele Berühmtheiten und wie sind die Gräber gestaltet. Das ist auch unglaublich schön. Also ich versuche immer noch was mitzunehmen, wenn das Interesse da ist. Oder durch die Passagen zu schlendern, ist etwas Herrliches in Paris.
Wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten, Katja. Also eigentlich bräuchte man eine ganze Serie über Paris. Denn ganz klar, man kann nicht in der Kürze der Zeit über all das sprechen, was diese Stadt ausmacht. Aber vielleicht konnten wir Ihr Herz ja öffnen, sich diese einzigartige Stadt mal wieder anzuschauen. Vielleicht auch mit meinem Gast heute, Katja Jeckel. Katja, danke fürs Vorbeischauen. Danke für deine Geschichten. Danke für die Begeisterung für Paris. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
Bis ganz bald in Paris.
Und wenn auch Sie mal wieder intensiver leben möchten oder vielleicht noch mehr über Ihre Reiseleiter erfahren wollen, dann empfehle ich studiosus.com. Hier gibt es Reiseempfehlungen, Infos zu ganz verschiedenen Destinationen und vor allem auch mehr Folgen von unserem Podcast Intensiver Leben, den Sie übrigens auch gerne abonnieren können. Ich sage hier Tschüss und verabschiede mich. Mein Name René Hausmann. Danke fürs Zuhören und gute Reise.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.